Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Kairo ist geteilt. Nach den Ausschreitungen auf dem Tahrirplatz und der Rede des ägyptischen Generals Tantawi sind die einen überzeugt vom Militärrat, die anderen sind erbost. Kritik der Krankenkassen. Rezeptpflichtige Medikamente sind in der Schweiz zu teuer. Banken im Teufelskreis. Alle wollen Geld, aber niemand will es investieren. Und wo sind eigentlich die Chinken hin? Ein Dokumentarfilm über ein italienisches Restaurant in Zürich, in dem keine Italiener mehr arbeiten. Und das Tagesgespräch dazu mit dem italienischen Regisseur Paolo Poloni um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christoph Studer.
Mehrere tausend Ägypter setzen ihren Protest gegen die Militärführung fort. Auf dem Tahrirplatz in Kairo hatten sie zuvor auch die ganze Nacht ausgeharrt. Sie zeigten sich unbeeindruckt von der Bereitschaft des Militärrats, die Macht abzugeben. Dieser hatte am Abend angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres könne eine neue Regierung gewählt werden. Möglich sei aber auch eine Volksabstimmung über die Frage, ob die Militärführung sofort abtreten solle. Verschreibungspflichtige Medikamente würden in der Schweiz zu teuer verkauft, das sagt der Krankenkassenverband Santé Suisse. Insbesondere stört sich der Verband an den Margen für Apotheken und Ärzte, die selber Medikamente abgeben. Ein Vergleich zeige, diese Margen seien um bis zu 45% höher als in anderen europäischen Ländern. Mit geeigneten Massnahmen könnten Prämienzahler um bis zu 300 Millionen Franken pro Jahr entlastet werden. Erst gestern hatten die Apotheker geklagt, viele Läden seien nicht mehr rentabel. Eine weitere Reduktion der Medikamentenmargen lehne man ab. Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten vier neue Doppelbesteuerungsabkommen. Es geht um Russland, Spanien, Hongkong und die Arabischen Emirate. Die Abkommen sollen Diskriminierungen bei den Steuern vermeiden. Ausgehandelt wurde zum Teil auch die Steuerbefreiung bei Dividenden, Zinsen und Lizenzen. Die Abkommen kämen der Exportwirtschaft zugute, betont der Bundesrat. Der Bundesrat will bei der Erhebung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe jene Lastwagen begünstigen, die weniger Feinstaub ausstoßen. Gleichzeitig soll wegen des starken Frankens das Transportgewerbe entlastet werden. Der Bundesrat will deshalb mit der EU über einen 10% Rabatt für Lastwagen der neuesten Generation verhandeln. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno Ocampo, sieht gute Gründe dafür, den Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen vor Gericht zu stellen. Es sei sehr wichtig für Libyen, dass Saif al-Islam dort der Prozess gemacht werde, sagte Moreno Ocampo an einer Medienkonferenz in Tripolis. Dieses Verfahren dürfe ihn aber nicht vor einer internationalen Strafverfolgung schützen. Der Strafgerichtshof hat Saif al-Islam wegen des Verdachts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Fahndung ausgeschrieben. Saif al-Islam wurde vergangene Woche im Süden Libyens gefasst, offenbar auf der Flucht nach Niger. Die griechische Notenbank hat Politik und Bevölkerung des Landes zur Lösung der Schuldenkrise aufgerufen. Damit verbunden sei eine große Anstrengung. Es gehe darum, dass das Land in der Eurozone bleiben könne, erklärte die Zentralbank. Dazu müsse die Übergangsregierung unter Lukas Papadimos dringend das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen. Allerdings erwarten Bankexperten für das Land erst 2013 ein leichtes Wachstum. Dieses Jahr werde die Wirtschaft noch um über 5% sinken und im nächsten Jahr um mindestens 2%. Das Verfahren wegen Plagiatsvorwürfen gegen den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ist eingestellt worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft in der bayerischen Stadt Hof mit. Das Verfahren ist eingestellt worden, nachdem zu Guttenberg 20.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe spendete. Insgesamt habe man in seiner Doktorarbeit 23 Textpassagen gefunden, die das Urheberrecht verletzt hätten, hält die Staatsanwaltschaft fest. Diesen Frühling war der CSU-Politiker als Verteidigungsminister zurückgetreten, wenige Wochen nachdem die Plagiatsvorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Die Modekette Charles Fügele verunsichert erneut ihre Anleger. Der Geschäftsgang sei deutlich schlechter als erwartet, teilt das Unternehmen mit. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem schlechteren Geschäftsergebnis als in den ersten 6 Monaten. Damals belief sich der Geschäftsverlust auf 26 Millionen Franken. Aufgrund von Abschreibungen resultierte gesamthaft gar ein Minus von 62 Millionen. Nach der erneuten Gewinnwarnung verlor die Aktie von Charles Fügele bis am Mittag fast 15%. Im Kanton Bern können die Gemeinden den Kindergarten und die ersten 2 Schuljahre zu einer Einheit zusammenlegen. Der bernische Grosse Rat hat Ja gesagt zur freiwilligen Einführung der sogenannten Basisstufe. Gemeinden, die sich für die Basisstufe entscheiden, werden vom Kanton finanziell unterstützt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter geht es mit Stimmen aus Kairo, mit überhöhten Medikamentenpreisen in der Schweiz und mit dem fehlenden Vertrauen in der Bankenwelt. Dann sind Lösungen gefragt am Unispital Genf, wo Laboranten und Putzpersonal streiken, und in Stuttgart, wo um den milliardenteuren Bahnhof heftig gestritten wird. Am Sonntag soll es endlich eine Entscheidung geben an der Urne. Dann Besuch beim Italiener um die Ecke.
Nachher musste ich gehen. Hatte nichts zu tun mehr in Bosnien. Arbeit suchen. Ich konnte auch in Kroatien arbeiten. Aber ich musste aufhören, weil es Krieg gab.
Beim Italiener arbeiten keine Italiener mehr, dafür andere, zeigt ein neuer Dokumentarfilm. Der Regisseur ist Gast im Tagesgespräch. Weiter zu schwarz-roten Börsenzahlen und grau-blauen Wetteraussichten.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.444 Punkten. Das entspricht einem Minus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,10 gehandelt, der Dollar zu 91,91 Rappen. Das Wetter. Im Norden hält sich der Hochnebel am Nachmittag vielerorts hartnäckig. Die Obergrenze steigt von 800 auf 1200 Meter. Ansonsten ist es sonnig. Die Temperatur unter der Nebeldecke mit Biese höchstens 4 Grad, an der Sonne 6 bis 10 Grad. Morgen Donnerstag liegt über dem Flachland erneut der Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 1000 und 1400 Metern. Am Freitag sinkt die Obergrenze des Nebels auf etwa 800 Meter, zudem löst er sich stellenweise auf. Außerhalb des Nebels geht es sonnig und oft wolkenlos weiter. Die Temperatur unter dem Nebel bei 3, ansonsten bei 5 bis 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. In der Region Freiburg ist die A12 zwischen dem Avry-Devant-Pont-Tunnel und Rossan wieder in beiden Richtungen offen und normal befahrbar. Dann im Zürcher Oberland auf der Hauptstraße zwischen Uster und Wetzikon Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Als Folge Rückstau auch am Autobahnende auf der A53. Und im Tessin, dort ist die A2 Richtung Süden zwischen Lugano Süd und Melide wieder offen und normal befahrbar, jedoch weiterhin Stau auf diesem Abschnitt.
In Ägypten hat die Rede des Chefs des Militärrats vordergründig nichts verändert. Nach wie vor harren Tausende von Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo aus. Doch was denken andere Menschen dieser Stadt? Sind sie zufrieden mit den Zugeständnissen des Militärs? Unsere Korrespondentin Irin Meyer war in Kairo unterwegs und hat mit Leuten dort gesprochen.
Kairo ist eine Stadt der Gegensätze. So kann man heute Morgen durch eine kleine Straße im Stadtgebiet Zamalek schlendern und man vernimmt die unterschiedlichsten Meinungen zur Rede von General Mohammed Tantawi. Da ist Noah, eine junge Frau, die zur Arbeit eilt und nur Zeit für einen Satz hat. Das kann niemandem gefallen. Unglaublich, dieser Mann. Er sollte die Bürger schützen und lässt sie umbringen, sagt Noah. Ganz anders der Schreiner Abdul. Er hat den Tag gemütlich begonnen und trinkt vor seinem Haus einen Kaffee. Das war eine sehr gute Rede. Die auf dem Tahrirplatz sollten nach Hause gehen. Was wollen die überhaupt, fragt Abdul. Knappe 2 Millionen Ägypter wollten eine Zivilregierung. 80 Millionen wollten das Militär an der Macht, behauptet er. und freut sich über Tantauis Idee, darüber eventuell eine Volksabstimmung anzusetzen. Das Resultat würde auch den General freuen, glaubt Abdul. Im gleichen Haus wohnt Mona, die Chefin einer Baufirma. Papiere unter dem Arm, Sonnenbrille auf der Nase, gut getarnte innere Nervosität.
He's still not convinced of what's going on in Tahrir.
Tantawi weiß noch immer nicht, was vor sich geht auf dem Tahrirplatz. Er glaubt noch immer, das sei eine Minderheit, sagt Mona, die mit den Aktivisten sympathisiert. Ich habe keine Ahnung, wie wir aus diesem Chaos herauskommen. Wir verlieren unser Land, sagt Mona. In der ganzen Konfusion und Krise würde sie am Montag aber wählen gehen, wenn die Parlamentswahlen tatsächlich stattfinden sollten. Wenn ich nicht gehe, haben die islamistischen Muslimbrüder noch größere Chancen, fürchtet sie. In der kleinen Straße in Samalek leben viele arme und ungebildete Leute, auch die Putzfrau Amal, eine Analphabetin. Tantawi war gut, wir brauchen ihn. Wer hält sonst unser Land zusammen, sagt sie. Zustimmung findet der Chef des Militärrates auch bei Abdul, dem Besitzer eines Kioskes. Die Revolution ist wie ein Zug. Wenn er aus den Gleisen springt, kippt er und alle sterben, sinniert Abdul. Nur das Militär könne für die Sicherheit sorgen. Die Demokratie komme dann schon. Und vielleicht kommen auch die islamistischen Muslimbrüder, auf die er setzt und die er wählen will. Gegenüber dem Kiosk von Abdul ist eine Apotheke geöffnet. Die junge Apothekerin Juma, pinkes Kopftuch und schwarze Augen, ist ganz aufgewühlt. Voller Lügen sei diese Rede gewesen und zynisch. Ich habe Freunde, die verhaftet wurden und vor einem Militärgericht stehen. Tantawi sagte, das gäbe es gar nicht mehr. Er bedauerte die Toten und seine Armee ging im selben Moment wieder gegen die Aktivisten vor, empört sich Schuma, die selber jeden Tag auf dem Tahrirplatz ist. Von den Oppositionspolitikern erwarte sie auch nichts mehr. Diese ließen die Aktivisten völlig allein, kämen nur, wenn alles ruhig sei, um sich selber in Szene zu setzen, sagt die Apothekerin. Ganz schlimm findet sie die islamistischen Muslimbrüder, die immer so täten, als seien sie mit der Revolution.
Very, very, very smart. And they
dabei verfolgen sie hinter den Kulissen sehr, sehr clever einen Plan, gemeinsam mit dem Militär, um die Macht zu teilen. Die Spaltung der Gesellschaft wäre immer deutlicher, auch in ihrer kleinen Straße, stellt Schuma fest. In den letzten Tagen sei sie von ihren Nachbarn manchmal beschimpft worden, wenn sie vom Tahrirplatz heimgekommen sei.
Ein Viertel des Geldes im Gesundheitswesen wird für Medikamente ausgegeben. Die Medikamentenpreise in der Schweiz sind sehr hoch. Bisher wurde die Schuld dafür vor allem bei den Pharmafirmen gesucht. Nun aber geraten die Verkäufer in den Fokus. Apotheken, der Großhandel und Ärzte verdienten zu viel an den Arzneimitteln, sagen die Krankenkassen. Und das sagt auch der Preisüberwacher. Inlandredaktor Dominik Meyer berichtet.
Von der Pharmafabrik zum Zwischenhändler, dann weiter in die Apotheke oder in die Arztpraxis. Auf dem Weg zu den Patienten wird ein Medikament teurer. Zum Fabrikpreis kommt die Marge hinzu. Der Wettbewerb ist nicht frei, der Bund legt die Margen fest. Und diese seien zu hoch, sagt Stefan Hohlenstein, der Direktor des Krankenkassenverbands Santé-Suisse.
Es ist einfach so, dass durchaus Einsparpotenzial besteht. Und wir denken jetzt, dass wir das den Versicherten zugutekommen lassen sollten.
Santé-Suisse hat die Margen aller rezeptpflichtigen Medikamente mit denjenigen in 6 anderen europäischen Staaten verglichen. Fazit: Selbst wenn man die hohen Schweizer Kosten bei den Löhnen zum Beispiel berücksichtige, selbst dann liegen die Margen um rund ein Viertel über dem europäischen Durchschnitt, sagt Santé-Suisse-Direktor Stefan Hohlenstein. Um genau dieses Viertel müssten die Margen nun sinken.
Das wäre ein Einsparpotenzial von rund 300 Millionen Schweizer Franken, entspricht 1,5 Prämienprozenten, also doch eine recht grosse Summe.
Die Krankenkassen stehen nicht alleine da. Auch Preisüberwacher Stefan Meyerhans verlangt tiefere Margen. Vor anderthalb Jahren aber ist er damit bei Gesundheitsminister Didier Burkhalter abgeblitzt. Jetzt freut sich der Preisüberwacher über die Unterstützung durch die Kassen.
Es ist eine erfreuliche Bestätigung, dass man hier zum gleichen Resultat kommt. Ein erfreulicher Rückenwind.
Im Visier hat der Preisüberwacher Ärzte, die selber Medikamente verkaufen, vor allem aber die 1700 Apotheken in der Schweiz. Sie sollen weniger verdienen mit Tabletten, Zäpfchen und Dragees. Die Betroffenen wehren sich. Heute bereits sei die Situation vieler Apotheken prekär, sagt Marcel Menil vom Apothekerverband PharmaSuisse.
Ein Drittel ist jetzt in Schwierigkeit und das sind wichtige Apotheken, die in Quartieren und auf dem Land sind. Und wenn man die Situation noch verschlimmert, diese gehen weg und ein weiterer Drittel wäre mindestens bedroht.
Betroffen wären vor allem die Randregionen, warnen die Apotheker. Preisüberwacher Meierhans hält dies für Schwarzmalerei. Dass einzelne Apotheken schließen müssten bei tieferen Margen, das schließt aber auch er nicht aus.
Es kann nicht sein, dass man über eine Sozialversicherung Ineffizienzen oder falsche Strukturen subventioniert. Und insofern wäre das ein Argument, das jedem Prämienzahler einleuchten dürfte.
Entscheiden muss Gesundheitsminister Didier Burkhalter. Es solle sofort handeln, fordert der Preisüberwacher. Die Krankenkassen ihrerseits wollen die Preise künftig gar selbst aushandeln dürfen. Auf die Schnelle bietet das Departement Burkhalter zu beidem nicht Hand. Man prüfe die Situation, heißt es lediglich. Die Verantwortlichen beim Bund lassen durchblicken, für sie spielen auch die Sorgen um das Überleben der Apotheken in den Randregionen eine Rolle. Ob Ärzte und Apotheker weniger verdienen sollen mit Medikamenten, das will Bundesrat Didier Burkhalter erst im Verlauf des nächsten Jahres entscheiden.
Vertrauenswürdige Banken, das war einmal, so wie es aussieht. Denn dort, wo normalerweise tagtäglich viel Geld fließt, stockt es und staut sich's derzeit gewaltig. Zwischen den einzelnen Banken, zwischen den Investoren und den Banken und auch zwischen den Staaten und den Banken fließt fast kein Geld mehr. In der Finanzwelt wächst deswegen die Sorge. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer berichtet.
Die Verspannungen auf den Finanzmärkten sind beträchtlich und werden immer größer. Das zeigte sich zum Beispiel gestern Dienstag, als Spanien frisches Kapital aufnehmen wollte. Solche Staatsanleihen waren bis vor kurzem begehrt, weil sie als sichere Anlage galten. Banken, Versicherungen, Hedgefonds, alle haben sie stets aufgekauft. Doch das ist nicht mehr so. Mittlerweile machen viele dieser Investoren einen großen Bogen um diese eben nur vermeintlich sicheren Anlagen. Gerade die Banken befürchten, sie würden sich mit noch mehr Staatspapieren nur noch mehr Risiken auf ihre Bücher laden und schrecken davor zurück. Und Geldmarktfonds aus den USA haben sich schon vor einiger Zeit aus diesem Markt verabschiedet. Im Fall von Spanien führt das dazu, dass das Mittelmeerland einen absurd hohen Zins bezahlen muss von über 5%, um sich nur schon für die nächsten 3 bis 6 Monate Geld zu borgen. Das zeigt, wie groß das Misstrauen auf den Finanzmärkten mittlerweile gegenüber ganzen Staaten geworden ist. Die einzige, die hier noch in die Lücke springt, ist die Europäische Zentralbank EZB. Mittlerweile türmen sich bei ihr in Frankfurt Staatsanleihen im Wert von rund 200 Milliarden Euro. Für diese Stützungskäufe wurde die EZB schon scharf kritisiert. Doch die Kritiker sind leiser geworden. Immer mehr Finanzleute und Politiker sind offenbar froh, dass hier wenigstens die EZB noch probiert, Linderung zu bringen. Derweil sucht aber auch die Politik nach Lösungen. Sie spannt Rettungsschirme auf, die aber zu klein sind, um auch größere Staaten wie Italien oder Spanien zu retten. Sie verordnet den Banken ein dickeres Eigenkapitalpolster, ohne aber zu sagen, woher diese Milliarden kommen sollen. Und sie diskutiert immer neue Instrumente, wie etwa gerade heute in Brüssel sogenannte Eurobonds, also Gemeinschaftsanleihen von allen Staaten zusammen, die das Problem der hohen Zinsen entschärfen sollen. Der Befreiungsschlag ist aber auch damit, so scheint es, noch nicht in Sicht.
Es ist 12:01. Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das ist für die Schweiz ungewohnt, wenn das Staatspersonal streikt. Die Laborantinnen und das Putzpersonal des Universitätsspitals Genf haben vor 2 Wochen ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern mehr Lohn. In den Labors wird seither nur noch ein minimaler Service geboten. Und die Spitaldirektion sorgt sich um die Gesundheit der Patienten. Die Reportage aus dem Universitätsspital Genf von Patrick Mühlhauser.
In einem großen weißen Zelt vor dem Genfer Universitätsspital sitzen rund 300 Angestellte. Sie wirken etwas müde nach 2 Wochen Streik. Seit 10 Jahren fordert diese 47-jährige Laborantin mehr Anerkennung und Lohn. vergeblich. Jetzt streike sie halt.
Le seul moyen qu'on a trouvé pour enfin se faire entendre, c'est justement de faire cette grève.
In einem Spital zu streiken ist heikel. Ein Laborergebnis kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden.
Notre ligne de conduite a toujours été le patient ne doit pas subir les conséquences de notre mouvement.
Das Wohl der Patienten stehe auch für die Streikenden im Vordergrund, versichert dieser Laborant. Ein minimaler Service werde gewährleistet. Genau das sieht die Spitaldirektion anders und hat Strafklage eingereicht. Es habe in dringenden Fällen mehrstündige Verzögerungen gegeben, bis die Laborergebnisse vorgelegen seien. Die Streikenden finden, die Direktion übe Terror aus und wolle das Personal damit einschüchtern.
C'est des méthodes terroristes, juste pour faire peur, c'est n'importe quoi.
Fest steht, zwischen Streikenden und Spitalleitung ist das Vertrauen weg. In der Eingangshalle des Spitals. Patienten gehen vorüber, die meisten nehmen die Situation gelassen. Eine Frau holt gerade die Blutuntersuchungen für ihren an Krebs erkrankten Mann ab.
Et moi, j'ai jamais eu de difficulté.
Sie habe vom Streik nichts gespürt, sagt sie.
Je pense qu'il ne s'amuserait pas à faire prendre des dangers aux patients hospitalisés, à la population dont leurs amis, leurs familles, leurs proches peuvent aussi faire partie.
Eine andere Frau glaubt nicht, dass die Laboranten das Leben der Patienten gefährden würden. Es könnten ja auch Freunde und Familienmitglieder betroffen sein. Mit dem Lift geht's hinauf in den 8. Stock. Severine Hütter, Mediensprecherin des Universitätsspitals, sitzt in ihrem Büro. Man könne beweisen, dass mindestens 3 Laborergebnisse viel zu spät geliefert worden seien. Das sei nicht tolerierbar, sagt sie.
Nous considérons que c'est inadmissible.
Die Spitalleitung bestimme, wie viele Laboranten es brauche, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Und Severine Hütter droht.
Celle qui, malgré cette astreinte, ne se présenterait pas, seront suspendues sans traitement avec ouverture d'une enquête administrative.
Laboranten, die trotz Aufgebot nicht zur Arbeit erscheinen, müssten mit ihrer Entlassung rechnen. Die Spitalleitung hat keinen Handlungsspielraum, um mit den Streikenden zu verhandeln. Einzig der Staatsrat kann eine Änderung in der Lohnklasse vornehmen. Doch die Kantonsregierung weigert sich. Sie verweist auf das Projekt SCORE. Das sieht vor, in den nächsten Jahren die Löhne des gesamten Staatspersonals neu zu beurteilen. Also auch die Löhne der Spitallaboranten.
Ein endloses Ärgernis ist da in Baden-Württemberg, dieser Bahnhof. Seit gut 2 Jahren wird heftig gestritten über das Projekt Stuttgart 21. Vorgestern versammelten sich zum 100. Mal mehrere tausend Menschen zur Montagsdemonstration. Jetzt am Sonntag wird abgestimmt in Baden-Württemberg. Darüber, ob in Stuttgart für 4,5 Milliarden Euro ein moderner Tiefbahnhof den bisherigen oberirdischen Kopfbahnhof ersetzen soll. Im Abstimmungskampf geht es um hohe Kosten, um Ökologie und um Städtebau, aber auch um Fremdbestimmung, Heimatgefühl und Emotionen. Kaspar Selk hat sich umgehört.
Der Saal ist gerammelt voll, die Erwartung ist hoch im Stuttgarter Gewerkschaftshaus. Viel Neues kann man zwar nicht mehr sagen nach jahrelangem Kampf für und gegen das 4,5 Milliarden Bahnhofsprojekt. Man kann nichts mehr Neues sagen, aber man kann es immer noch besser sagen. Und am besten sagt es immer der Genosse Gregor. Und der kommt aus Berlin und als er kommt, wird es ruhig im Saal und Gregor Gysi sagt, worum es geht.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der du jeden Tag mitgeteilt bekommst, dass für die Schule kein Geld da ist, dass für das Theater kein Geld da ist. Aber für den unterirdischen Bahnhof haben sie Milliarden.
Der große Star der Partei Die Linke, ihr Fraktionschef Gregor Gysi, bringt die Basis in Fahrt. Hier sei das Volk über ein Jahrzehnt lang angelogen und übergangen worden. Mit einem sinnlosen, gigantischen Prestigeprojekt, das große Nachteile bringe und viele Milliarden koste. Aber die rebellischen Schwaben hätten dem Rest der Republik an diesem Beispiel wieder vorgemacht, was auch andernorts längst angesagt sei.
Einfach mal Nein zu sagen. Und zu sagen,
Gysi begeistert die Leute. Natürlich predigt er im Gewerkschaftshaus zu längst Bekehrten, zu Leuten, die schon lange gegen den Bahnhof sind, aber jetzt naht die Entscheidung, jetzt wird mobilisiert. Ein Problem beim Mobilisieren: um den Bahnhof abzulehnen, müssen die Leute Ja stimmen, um ihn anzunehmen, Nein. Die Frage lautet nämlich, wollen Sie den Ausstieg aus dem Projekt annehmen? Diese Fragestellung verdreht Ja und Nein. Und auch hier ist Gregor Gysi im Element.
Meine Hoffnung ist ganz klar, die, die für es 21 sind, könnten aus Versehen mit Ja stimmen. Das nehme ich ja hin. Aber ihr müsst aufpassen, dass die, die dagegen sind, nicht aus Versehen mit Nein stimmen. Also da müssen wir aufklären. Ja, das ist schon unsere Aufgabe.
Die Verwirrung über Ja und Nein sei nach wie vor erheblich, sagen beide Seiten. Aber beide erwarten nicht, dass das ausschlaggebend sein werde. Das werde sich wohl einigermaßen ausgleichen. Die bisherigen Umfragen lassen darauf schließen, dass der neue Bahnhof angenommen wird. Hannes Rockenbauch, der Wortführer der Gegner, glaubt das nicht. Er sagt, es sei
ganz klar, dass eine Mehrheit in Baden-Württemberg für den Ausstieg aus Stuttgart 21 ist und jetzt hier sozusagen die Notbremse von den Bürgerinnen und Bürgern gezogen wird.
Aber wie auch immer die Abstimmung herauskommt, es wird weitere Auseinandersetzungen um diesen Bahnhof geben. Sie werden nur unterschiedlich groß sein, je nach Ausgang der Abstimmung. Wenn eine klare Mehrheit den neuen Bahnhof annimmt, dann werde man das akzeptieren müssen, sagt Gegner Hannes Rockenbauch. Aber es werde dennoch Probleme geben, denn der Bahnhof werde sicher mehr kosten, als die grün-rote Regierung als äußerste Limite festgelegt habe. Was dann? Was, wenn die 4,5 Milliarden überschritten werden? Niemand weiß es. Wenn die Gegner gewinnen und sogar das zusätzliche Quorum schaffen, das sie erreichen müssen, nämlich 2,5 Millionen Nein-Stimmen im Minimum, dann gibt es den neuen Bahnhof sicher nicht, aber sicher die ganz große Diskussion darüber, was denn sonst geschehen soll. Am schlimmsten aber wird es, wenn die Gegner eine Mehrheit gegen den Bahnhof zusammenbringen, aber das hohe Quorum nicht erreichen. Dann müsste nämlich der Tiefbahnhof gebaut werden, obwohl eine Mehrheit sich in einer demokratischen Abstimmung dagegen ausgesprochen hat. Schwer zu machen, sagt auch der Sprecher der Befürworter, Matthias Wisselmann.
Wenn das Quorum nicht erreicht wird und die Gegner sind in der Mehrheit, dann wird das sehr, sehr schwierig werden in Stuttgart weiterhin.
Das heißt, die Frage, wie der Stuttgarter Bahnhof gebaut werden soll, bleibt wohl auch nach der Abstimmung noch strittig. Es ist deswegen nicht auszuschließen, dass irgendwer irgendwann ein Papier der Schweizer Firma SMA wieder aus einer Schublade ziehen wird. Den Kompromissvorschlag, den diese Firma mit dem Stuttgart-Schlichter Heiner Geißler ausgearbeitet hat und von dem vor einem halben Jahr niemand was wissen wollte. Es war ein Vorschlag, bei dem beide Seiten ungefähr gleich weit hätten nachgeben müssen, bei dem das Projekt billiger würde und verkehrstechnisch wohl besser, mit einem kleineren Bahnhof unten und einem kleineren oben.
Mögen Sie Pizza oder Pasta? Haben Sie sogar eine Lieblingspizzeria? Dann dürfte Der Italiener ein besonders interessanter Film sein für Sie. Ein Dokumentarfilm, der am Abendmorgen in einigen Schweizer Kinos läuft. Michael Sennhauser.
Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, you sing we the bell.
Entschuldigung, kommt's bald? Wir haben Hunger.
Das Santa Lucia in Zürich ist ein Restaurant wie viele andere. Es gehört zu einer größeren Gruppe, aber für seine Gäste aus dem Quartier ist es ein Stück Heimat, auch für Paolo Poloni.
Was soll man da sagen, oder nicht?
Aber vor allem mag ich die Menschen, die hier arbeiten. Jelka, Ex-Jugo, wie sie selbst sagt. Maya, die Assistentin des Chefs, Serbin aus Kalabrien. Die Kellner Teva und Akilan, Tamilen aus Sri Lanka.
Paolo Poloni ist Dokumentarfilmer und dies nicht erst seit gestern. Seine Filme wie Vici geht, Asmara oder Salonica haben den Italiener Poloni zu einer Schweizer Qualitätsmarke gemacht. Und jetzt stellt er mit seiner ruhigen, fast familiären Art, irgendwie mit der Kamera einfach dabei zu sein, jene Menschen in den Mittelpunkt, die sonst möglichst unauffällig ihre Arbeit machen. Und so wird der anonyme Koch in der Küche zu einem Menschen mit einer Geschichte oder die Kellnerin Jelka aus Bosnien zu einer Frau, die auch einmal ein Kind war.
Ja, bis ich meine Schule beendet habe, war ich da.
Genau.
Ja. Nachher musste ich gehen. Hatte nichts zu tun mehr in Bosnien. Arbeit suchen. Ja. Ich konnte auch in Kroatien arbeiten, aber ich musste aufhören, weil es Krieg gab.
Wir alle arbeiten 10 Stunden am Tag miteinander, sagt Roberto, der Chef, einmal im Film. Da muss es schon auch Spaß machen. Dass es nicht nur Spaß macht, aber auch, zumindest hin und wieder, das macht der Film von Paolo Poloni klar. Aber der fertige Film ist mehr, wie Poloni selber bemerkt.
Die Dinge ändern sich rasch in meinem italienischen Restaurant, in dem die Köche Afghanen sind und die Pizzaioli Tamilen. Und das mir vielleicht gerade darum das Gefühl gibt, Teil zu sein eines unbestimmten Ganzen. Es ist Niemandsland.
Paolo Polonis Film «Der Italiener» und was der Regisseur des Films zu seinem neuesten Werk sagt, hören Sie gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
In Kairo gehen die Proteste gegen die Militärführung des Landes weiter. Die Menschen auf dem Tahrirplatz zeigen sich unbeeindruckt von der Bereitschaft des Militärrats, die Macht abzugeben. Apotheker und Ärzte kassieren zu hohe Margen beim Verkauf rezeptpflichtiger Medikamente, das sagt der Krankenkassenverband Santé Suisse. Prämienzahler würden dadurch jährlich 300 Millionen Franken zu viel bezahlen. Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten 4 neue Doppelbesteuerungsabkommen. Es geht dabei um Abkommen mit Russland, Spanien, Hongkong und die Arabischen Emirate. Die Abkommen kämen der Exportwirtschaft zugute, betont der Bundesrat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.